Neues Kapitel vom Lotzi-Cast, heute mit, stell dich mal vor,
Ecki Eumann. Ecki Eumann, ja, ich soll mich vorstellen, gut. Ich bin im Moment im Theater Lotzi und arbeite da mit den Unwilligen, die da schon ganz, ganz viele Jahre sind. Ich weiß gar nicht, wie lange die da schon sind. Also ich habe heute mal nochmal extra nachgeguckt, weil ich ja weiß, dass der Philipp hier mit mir sprechen will.
Und das bin ich übrigens.
Genau, das ist mein Interviewer sozusagen. Und habe dann festgestellt, dass die erste Produktion, die ich mit denen gemacht habe, im Jahr 2003 stattgefunden hat. Das heißt, 15 Jahre bin ich jetzt schon mit denen zugange. Das macht mir ganz viel Spaß. Ich sag vielleicht mal ein paar Worte zu den Unwilligen. Mhm. Die sind Amateurschauspieler. Ich sage immer gerne Amateurschauspieler und nicht Laienschauspieler, weil die Amateure sind Liebhaber des Genres und das sind die und die sind auch ziemlich gut. Ich finde die Sachen, die machen, ganz, ganz prima oder die wir machen. Und das macht mir totalen Spaß, mit denen zu arbeiten. Jetzt haben wir wieder eine neue Produktion. Dieses Jahr schließen ja die Zechen im Ruhrgebiet, die letzte Prosper 2 in Bottrop. Und dann haben wir ein Stück gemacht, das Untertage spielt. Und das ist eine Adaption vom Sommernachtstraum. Und das macht gerade viel Spaß, heißt Grubengold und kommt hoffentlich im November dann schon raus. Ja, aber wir haben ganz viele andere Produktionen gemacht. Ich glaube, mit denen habe ich jetzt 12 Produktionen gemacht.
Sehr, sehr unterschiedliches. Ich erinnere mich an Sachen wie Nosferatu, genauso wie ein Stück über die Geschichte des VfL Bochum.
Genau. Und das ist auch das Tolle an den Unwilligen oder an der Arbeit überhaupt mit denen. Wir probieren uns immer irgendwie wieder neu aus und versuchen immer wieder ein neues Thema zu finden, was uns interessiert. Oft ist das so, wir haben eine Produktion gemacht, dann sitzen wir irgendwo in einer Kneipe zusammen und dann sagte irgendwann, was machen wir als Neues? Und dann sagte Heiko Büscher, der sagte dann, ach, lass uns doch mal ein Stück über den VfL machen. Der ist nämlich glühender VfL-Anhänger. Und dann war eine halbe Minute Schweigen am Tisch und dann brabbelten alle los und fanden das ganz toll. Und so kam das plötzlich zustande. Manchmal ist es aber auch so, da habe ich eine Idee, also wie jetzt zum Beispiel mit dem Sommernachtstraum, der unter Tage spielt. Da gehe ich schon lange mit schwanger und ich fand das eine gute Idee, einfach mal diese Geschichte hier ins Ruhrgebiet zu verlegen und zu verlagern, nach Untertage zu verlagern. Mein Opa, der war auch noch auf Zeche. Und irgendwie, trotz all dem, was so Bergbau, Schwerindustrie, Ruhrgebiet bedeutet und wie viel das den Menschen abverlangt hat, hängt da ja doch irgendwie, ja, da hängt unsere ganze Ruhrgebietskultur irgendwie dran. Und ich finde das irgendwie schon ein spannendes Thema. Und ist auch ein bisschen ruhig, finde ich, wenn jetzt so die letzte Zeche zumacht. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, machen wir mal ein Stück zu. Und Shakespeare ist immer gut.
Das mit den Zechen, das ist ja auch, war ja schon Thema im Theater im April. Bei TOS hat die Wende und der Renneberg haben ihr Programm zu einer Schicht im Schacht. Da ging es dann darum, ja, liegt ja in der Hand. In der Hand.
Auf,
genau. drauf.
Genau.
Diese Thematik mit Shakespeare, wie du sagst, ist immer gut. Ich wollte gerade fragen, wie wählt ihr die Stücke aus, aber das hast du jetzt schon quasi mal so.
Genau. Also auch wirklich nach Lust und Laune, die Unwilligen geben mir dann eine Menge Vertrauensvorschuss. Also wenn ich dann irgendwie mal eine Idee habe, wie bei Nosferatu, wovon wir gerade gesprochen haben, wir haben irgendwie überlegt, was machen wir, und dann habe ich gedacht, boah, ich hab dann den Stummfilm gesehen nochmal mit Max Schreck in der Hauptrolle oder in der Titelrolle und war davon ziemlich angetan und habe gedacht, ach komm, das sollte man mal ausprobieren. Und wir haben auch wirklich nur die, ich weiß nicht genau, wie man das filmtechnisch nennt, die eingeblendeten Zwischentexte, die im Stummfilm vorkommen, als Textgrundlage genommen. Das sind ja teilweise Dialoge, teilweise aber auch erzählte Texte. Ich habe die ein klein wenig ergänzt, wenn mal irgendwie logisch ein Problem war, was man dann irgendwie auf der Bühne nicht so gut darstellen konnte wie im Film. Aber im Prinzip sind wir dabei geblieben. Das war spannend, das zu machen. Und auch mal wir haben mit einer Großfigur gearbeitet. Nosferatu war ja kein Mensch, also kein Schauspieler, sondern eine Großfigur, die dann von einer Puppenspielerin gespielt wurde. Und das war auch mal wieder ein Experiment.
Jetzt gleich, kommt noch einer.
Und gleich bellt der Hund. Nicht erschrecken.
Genau.
Nicht erschrecken. Gut, und wenn der Hund nicht bellt, können wir weitermachen im Interview.
Ja, finde ich auch. Dann kommen jetzt die Kollegen rein. Man muss wissen, was Ambiente ist. Wir sitzen quasi im Keller vom Mondpalast, wo Ecki auch als Schauspieler tätig ist.
Genau. Hier verdiene ich mein Hauptgeld eigentlich.
Aber das ist ja immer die Frage zur Geschichte. Seit 15 Jahren Unwillige.
Ja.
Was hast du sonst mit dem Theodorzi zu tun?
Ja, eigentlich eine ganze Menge. Also ich habe auch wirklich da nochmal nachgedacht, als du mich gefragt hast hier, was fällt dir so ein zum Theodorzi und so. Dann habe ich überlegt, boah, wann war ich denn das erste Mal im Theodorzi? Und ich glaube, das war 1992. Und 1992 bin ich da hingekommen, da hat der Wolfram Lemsen eine Produktion gemacht und hat Schauspieler sich zusammengesucht, unter anderem auch vom Theater Nachertag, bei dem ich seit 89 gearbeitet habe, dann später nicht mehr. Und dann hat er uns gefragt und dann und andere Schauspieler noch und dann sind wir da, haben die Proberäume gesucht und da war ich zum ersten Mal im Theodorzi. Und dann haben wir von Nachertag überlegt, wir brauchen eigentlich auch Probenräume. Oder einen Probenraum und da war dann zufälligerweise was frei. Und dann sind wir da eingezogen mit unserem Straßentheater. Wir haben ja damals ganz viel so Commedia dell'arte gemacht, oder zumindest angelehnt an die Commedia dell'arte, so historisches Straßentheater. Aber auch richtig Commedia. Ja, und dann bin ich da reingekommen. Dann habe ich gedacht, und dann war ich erstmal. Der erste Eindruck vom Theodorzi war, boah, sind die chaotisch. Mhm. Ja, ich hab das überhaupt nicht verstanden. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung mit sowas wie Basisdemokratie oder Vereinsetzung ist ja falsch, aber so Vollversammlung, wo dann alle sich treffen, wo wichtige Entscheidungen auch einstimmig getroffen werden müssen. Alle mussten dafür sein am Anfang noch und so. Da wurde dann ganz, ganz lange diskutiert. Und ich war so überhaupt nicht gewöhnt und habe gedacht, was ist das hier? Wir waren gerade mit Nachertag eher so auf dem Dampfer, wir sind eine Gesellschaft und haben einen Gesellschaftervertrag und alles hat so seine bürokratische Ordnung. Und das gab es in Theodorzi damals überhaupt nicht. Und das hat mich echt irritiert am Anfang. Heute, jetzt nach, was weiß ich, 27 Jahren oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas, finde ich das total super. Ich finde, genau sowas fehlt uns gerade im Moment irgendwie. Ich finde, die Bürokratie hat sowieso immer mehr um sich und irgendwie ist das total gut, so einen Raum zu haben, wie der Theodorzi, wo du arbeiten kannst und keiner sagt dir, was du tun musst und keiner verbietet dir irgendwas. Mhm. Das ist wirklich, wirklich cool und eine ganz tolle Qualität. Aber das musste ich auch echt erst lernen. Axel Walter, einer der Gründungsväter sozusagen vom Theodorzi, der war ja immer so ein vehementer Verfechter von diesem eher anarchischen Gedanken. Das fand ich total, finde ich jetzt im Nachhinein total gut, dass der da auch immer so beigeblieben ist. Und ich genieße das jetzt. Also ich weiß nicht, wie es im Moment ist. Ich bin dann irgendwann, weil einfach auch meine Aufgaben zu viel wurden, bin ein bisschen, mich so ein bisschen aus dem Theater zurückgezogen, mache jetzt eigentlich nur noch die Regie bei den Unwilligen. Aber trotzdem ist es immer noch toll. Ich freue mich immer, wenn ich da hinkommen kann. Dann kommt wieder eine Kollegin. Das hört man immer am Hund.
Genau, langsam trudeln sie ein. Es ist relativ kurz vor der Vorstellung. Relativ.
Juba, geh auf die Decke.
Hi.
Hi. Mann, gerade Interview.
Entschuldigung,
alles gut.
Ist überhaupt nicht schlimm.
Alles gut. Wird alles geschnitten. Am Ende kommen nur noch die, werden eh nur noch die guten Sachen gesendet.
Ja, es wird immer kürzer eigentlich. Der lief hier irgendwo rum. Ja, dem entnehme ich dem, was du gesagt hast, dass du das Theodorzi relativ unverändert findest, oder?
Nee, finde ich nicht. Also was ich so erlebe ist, ich kann immer noch mit den Unwilligen machen, was ich will, das finde ich super. Aber es sind, so wie ich das mitkriege, ne? Das ist einfach nur meine Wahrnehmung. Es gibt so die Tendenz, die Vereinsstruktur mehr auf, weiß ich, rechtlich gesunde Füße zu stellen, sage ich mal.
Nicht, dass ich je rechtlich im bedenkenfreien Raum
war. Nein. Aber das alles, ne? Ein bisschen mehr zu ordnen und ich glaube, so ein bisschen der anarchische Gedanke ist so ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt, so in meinem gesetzten Alter, finde ich das schade. Mhm. Ja. Ne? Und so schwierig, dass ich das am Anfang fand, ich habe da eine Menge von gelernt und ich habe gemerkt, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wenn man irgendwie in irgendeiner Form Kunst machen will, dann muss man auch in irgendeiner Form anarchisch sein, sonst geht das nicht. Ne? Sonst wird es Kunsthandwerk und dann ist es schwierig, glaube ich. Sag ich jetzt mal so, ein bisschen provokant.
Das kann man ja mal jetzt kurz so stehen lassen. Ja. Was hatte ich denn, also ich sag mal so, von der Wiege bis zum Terlotzi, welcher Weg hat dich denn überhaupt bis dahin gebracht? Du hast gesagt, du bist mit Narratag da reingekommen letztendlich.
Ich versuche das mal ganz kurz zu machen. Ich kann jetzt natürlich unheimlich ausholen und sagen, ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Ja. Wir haben immer gesungen. Ich bin sehr früh in einen Chor gekommen, in einen Kirchenchor, der sehr gut war. Erst in den Jugendchor, später dann in den Chor für die Erwachsenen. Mein Vater war Chorleiter und Kantor. Meine Mutter war im Chor. Mein Großvater war begnadeter Klavierspieler und so. Und eigentlich bin ich über diese Schiene zur alten Musik gekommen. Irgendwann über Bach und Schütz und weiß ich nicht was, alle möglichen Komponisten, irgendwann zur Renaissance-Musik. Von da aus irgendwann auf die ersten Mittelaltermärkte, die es Anfang der 80er Jahre gab. Habe gedacht, ach guck mal, da kann man ja noch mehr machen als nur Musik. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch. Und dann habe ich, da war ich dann aber leider schon ein bisschen zu alt, habe ich mir an Schauspielschulen beworben. Die haben mir dann gesagt, ja, die sind talentiert, alles super, aber die sind zu alt.
Wie alt warst du da?
28.
Uralt für Schauspielschulen.
Ja, das ist
mal mir einige Illusionen jetzt nochmal. Ja,
das ist uralt für Schauspielschulen. Also 24 ist da meistens das Maximum.
Ja.
Also das,
solange sie noch formbar sind.
Ja, sozusagen. Aber das war nicht schlimm, weil ich habe mir dann einfach selber Lehrer gesucht, mit denen ich gearbeitet habe, habe dann Gott sei Dank auch Narratag getroffen oder gefunden oder mit denen oder zusammen mit denen gegründet. Und dann haben wir uns halt für jede Produktion einen neuen Regisseur gesucht am Anfang und neue Leute, die mit uns dann auch nicht nur die Regie gemacht haben, sondern auch gearbeitet haben. Und das war immer spannend und da habe ich eine Menge gelernt. Ja, und dadurch kam das dann irgendwann, das, ne, Narratag kam dann ans Terlotzi und dann hatten wir da einen Proberaum. Und dann war ich da. Und seitdem war ich da. Und das ist schön, da zu sein. Naja. Das möchte ich vielleicht auch noch sehen, obwohl das ist jetzt eigentlich schon wieder ein neues Thema, aber das finde ich auch ganz spannend. Was natürlich auch immer spannend ist, ist, dass man im Terlotzi auch jetzt zum Beispiel für die neue Produktion immer wieder Leute findet, mit denen man über die Gruppen hinaus zusammenarbeiten kann. Sei es ein Techniker, sei es jetzt zum Beispiel der Rico Großer, der im Terlotzi im Vorstand ist, der jetzt bei uns mitspielt in der neuen Produktion. Sei es große Projekte, die wir früher gemacht haben, wie Rheingold zum Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war.
2003 war das.
Auch 2003, genau.
Maschinenhalle friedlicher Nachbar.
Genau.
Du warst Odin.
Genau.
Ich war ein Riese und ein Zwerg.
Genau.
Nicht gleichzeitig.
Ja, und ich musste mit Augenklappe spielen.
Ja. Und du warst, wir waren immer früher dann, und das hatte diese Stabreime, und du hast immer noch Schokolade gegessen. Und zu jedem gesagt, ja, willst du?
Ja. Stimmt, weil das darf man eigentlich nie als Schauspieler. Weil das schleimt im Hals und das ist nicht gut. Ne, solche Sachen. Oder was weiß ich, woran ich mich auch immer gerne erinnere oder was auch immer auch dieses Jahr wieder läuft, ist das Idioten-Aquarium, wo dann in allen Räumen irgendwie was stattfindet. Und dann unter einem Thema irgendwie ein ganzer Abend gestaltet wird und alle möglichen Leute in allen möglichen Räumen alle möglichen Aktionen machen. Ne, solche Sachen gibt's da. Und, oder ich habe mit Mediahäuser zusammengearbeitet bei bestimmten Produktionen.
Ich weiß, beim Narratag gab es mal eurem Odyssee gespielt.
Ja.
Mit im Theater und es gab 3-4 Lieder, die dann in die Handlung
genau
quasi eingebettet waren.
Genau.
Da erinnere ich mich dran und ich erinnere mich an, als ihr Don Quixote gemacht habt,
ja,
im Narratag.
Ja.
Und dass Heiko Krawatz so ein riesiges Buch gebaut hat,
ja,
und gebunden hat und richtig, ja, mit diesen Illustrationen. Heiko Krawatz so auch ein begnadeter Künstler, der, ja, im Terlotzi wirkend war.
Bildender Künstler, ne? Hat gemalt, genau, hat
Skulpturen
gemacht, alles Mögliche. Ne?
Wenn man, ja, ins Terlotzi geht, im hinteren Treppenhaus hängt ein riesiger, aus Styropor geschnitzter Fisch an der Wand.
Ja, ja, ja.
Den hat Heiko auch gemacht.
Ja, ja, der hat für uns eine ganze Menge gemacht. Auch das Pferd für Don Quixote hat er uns gebaut, das immer noch im Einsatz ist. Zumindest das Fahrgestell, was drunter war.
Und ich weiß auch, wenn du was anderes denkst, Rosinante reinhängst.
Ja, genau. Genau. Ja, und das war halt auch immer spannend. Ne? Also, oder ich habe irgendwann mal die Musketiere gemacht und da kam dann eben auch Frank Kölzer dabei. Am Anfang auch die Mili, die dann aber leider zeitlich das nicht geschafft hat, durchgehend dabei zu sein. Aber die hat uns musikalisch ein bisschen begleitet in der Produktion und solche Sachen. Na, und das ist natürlich immer toll. Ne? Oder man braucht für eine Produktion mal irgendeine Tonaufnahme, dann sagt man dem Uwe Keller auch Bescheid. Dann sagt er, ja, kommst vorbei und dann machen wir das. Ja, und sowas ist super. Ja, das ist dann schon, sind einfach kurze Wege.
Ja, ja, die vielen Potenziale in dem Haus dann auch nutzbar sind füreinander.
Genau.
Voneinander. Genau. Ja, nämlich euren Hamlet habt ihr mal gespielt, Arnatek, und den gab es dann als Dogma-Version. Ihr habt den einmal durchgespielt, ja, und da war eine Videokamera im Einsatz,
ja,
die ganze Zeit, auch von den Schauspielern.
Genau.
Und dann danach wurde dieser Film gezeigt bei einem dänischen Buffet,
der richtig entstanden ist. Richtig, da gab's, das war noch im kleinen Theater, wenn ich mich recht entsinne, da war das Theater noch nicht vergrößert. Steht da jetzt quasi der zwei ehemalige Klassenräume.
Genau, und ich erzähle es immer wieder gerne an dieser Stelle, das kam schon ein paar Mal, man muss sich das heutige Theater um 90 Grad gedreht und in einen der Räume gequetscht vorstellen.
Also ja.
Wenn man jetzt auf die Bühne guckt, links hinten war die Zuschauerpodesterie und man guckte in eine etwas längere Bühne.
Genau, genau. Und die Technik saß sehr hoch über der Eingangstür, glaube ich.
Ja.
Wenn ich mich recht entsinne. Aber ging auch und war auch spannend und hat natürlich auch eine besondere Qualität gehabt, fand ich, auch da drin zu spielen. Die Zuschauer saßen auch viel höher gestaffelt, glaube ich, als sie jetzt sitzen. Ich weiß nicht mehr genau. Ah, nee, die saßen nur enger.
Sie saßen nur
enger. Und dadurch wirkte das dann steiler.
Die Stühle waren ein bisschen schmaler.
Ja, genau. Genau.
Gibt es, fallen dir so Momente ein aus deiner Geschichte mit dem Thea Lotz, hier so besondere Momente auf der Bühne, jenseits der Bühne, wo du denkst, oh, das ist schön.
Ja, es sind vielleicht eher so kleine Missgeschicke, die bei Produktionen passiert sind, aber die trotzdem sehr schön waren, finde ich. Wir haben mit Stephen Hutton früher auch gearbeitet, englischer Regisseur, Comedia-Lehrer, Schauspieler, Autor, alles Mögliche, der jetzt in Oslo arbeitet, und hatten eine Produktion, die er für uns geschrieben hat. Jetzt sind wir also tot. Und als wir da eine unserer ersten Aufführungen gemacht haben oder Vorstellungen gegeben haben, hatte ich einen schweren Hänger. Werde ich nie vergessen. Und ich dachte, und das war wirklich ein richtig schwerer Hänger. Ich stand da irgendwie auf so einem Podest und musste irgendwas sagen und hatte überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir sind. Und ich habe gedacht, so jetzt Klappe auf, im Boden versinken oder unten ins Café fallen und irgendwie Bier trinken und nach Hause fahren oder so. Wäre jetzt das Beste. Und das Schweigen war plötzlich im Saal und alle merkten auch irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Und dann fing aber plötzlich ein Kind an zu lachen. Wie das Kinder halt so machen, die dann so mit ihrer Spannung umgehen. Wenn die merken, da ist irgendwas im Busch, und dann fing das an zu lachen und lachte so herzlich, dass das sofort alles löste und wir fanden irgendeinen Stich wieder. Es ging dann weiter. Und das Kind hat uns gerettet. Dem Kind werde ich ewig dankbar sein. Das zweite war, ich habe mal eine Solo-Produktion gemacht, einen Vion-Abend.
Mhm.
Und habe während dieser Produktion auch gekocht. Und habe Gemüse geschnitten und weiß ich nicht, und Schrimps.
Frühlingszwiebeln.
So. Genau.
Ja.
Genau, ein paar Gewürze mitgemacht. Und Semmel mir im Stück und währenddessen auch Text natürlich irgendwie dann dargebot und semmel mir, während ich da so das Gemüse schneide, volle Kanne in den Finger und es blutete wie Sau. Das Schöne war aber, dass am Ende der Veranstaltung einige Zuschauer kamen und sagten, das mit diesem Schneiden in den Finger, das war wirklich ein toller Effekt. Ich sagte, nee, nix Effekt. Das ist wirklich passiert. Ja. Ja, und das Essen war trotzdem lecker, obwohl es da reingeblutet ist. Vielleicht gab es überhaupt die richtigen Würze. Ich weiß es nicht. Auf dem Campingkocher, genau.
Ja, genau. Ja. Zum Gastkocher. Später hast du dann Suppe gehabt.
Ja, genau. Da haben wir unten im Café
gespielt. Weil die Leute auch immer was essen wollen.
Ja, wir kriegen immer Hunger, weil das so lecker gerochen hat. Obwohl ich meine Portion ja immer auch abgegeben habe dann an einem Publikum, aber einer war halt nicht, war nicht genug. Haben wir einen Topf gemacht später, genau. Ja, das war halt auch so ein Missgeschick, was die Leute gar nicht als Missgeschick empfunden haben, sondern wirklich gedacht haben, das wäre ein Theatertrick. Und es war halt überhaupt keiner. Es hat einfach wehgetan, scheiße. Und ich musste irgendwie durchs Ding durch. Und es hat vor allen Dingen geblutet und mir hat es voll gesuppt. Naja.
Wenn der Ecki von heute im Tealozzi den Ecki treffen könnte, der das erste Mal ins Tealozzi geht, in einer aktiven Form, was würde er ihm raten?
Ach, dann, ich glaube, ich würde den echt zur Seite nehmen und ich würde ihm erstmal sagen, Kollege, entspann dich. Ist alles gut hier.
Die wollen nur spielen.
Die wollen nur spielen, ja. Ich meine, vielleicht liegt das auch wirklich am Alter, dass man irgendwann auch wirklich entspannter wird mit vielen Dingen. Man erlebt ja alles Mögliche und irgendwann merkt man, also das ist auch was, was ich auch durch meine Kinder gelernt habe, es wird nichts, aber auch nichts auf der Welt so heiß gegessen, wie gekocht wird. Mhm. Nein. Du bist ja selber Papa, du weißt auch, wie das ist. Es gibt Sachen, die sind wirklich wichtig und das ist sowas wie Familie oder wie das Kind.
Das fokussiert einen von ganz alleine.
Ja, ne? Und das hört übrigens auch nicht auf, sagt ihr jetzt schon, ich bin jetzt Opa, ne?
Okay.
Es hört nicht auf. Ja. Ja, also das, ich glaube, das wäre der wichtigste Rat, den ich mir geben würde. Ne, entspann dich, ist alles nicht so schlimm. Und eigentlich ist es sogar ganz toll.
Bist du eher entspannt oder unentspannt? Grundsätzlich.
Ach, ich glaube, ich bin eher entspannt.
Okay.
Also es gibt manchmal Situationen, wo ich dann schon... Ich war aufgeregt vor dem Interview jetzt tatsächlich.
Mhm.
Ne, weil ich gedacht habe, was will er denn jetzt wissen? Und ich habe dann überlegt, was fällt mir denn noch ein oder was können ich erzählen? Jetzt ist es total entspannt, du machst das super. Ja.
Ich mache kaum was, das ist immer gut.
Ja, ich quatsch, ne?
Ist super.
Vielleicht bin ich doch nicht so entspannt, weil ich so viel rede.
Ja, das ist gut, du hast ein Mitteilungsbedürfnis.
Ja.
Dafür bin ich berühmt für diese Ernst. Nochmal.
So.
Es sind ja jetzt einige Leute, die im Tealozzi wirksam waren, / sind,
ja,
jetzt hier im Mondpalast.
Ja.
Wie kam es dazu? Also wie bist du, Ecki Eumann, hier in den Mondpalast gekommen?
Ja, ganz einfach. Ute Schüttgens, Narratag-Mitglied, hat hier angefangen, Gründungsensemble, nach Axel Walter auch. Und Axel Walter wollte seine Tätigkeit ein bisschen einschränken oder nicht ganz aufhören, aber einschränken am Anfang. Und dann haben die gefragt, hier, wir brauchen noch einen Schauspieler und Ute kam auf mich.
Mhm.
Bei Narratag habe ich auch öfter mal alte Männer gespielt, in Pantalone, in der Comedia und in anderen Stücken irgendwie. Und ich habe auch mit dem alten Mann ja angefangen, nämlich mit dem Lorenz in Ronald und Julian, den alten Opa da, das Fußball-Lexikon. Ja, und so kam das. Und dann bin ich hier hingekommen, Thomas hat mich gefragt, Thomas Rech, Intendant damals, jetzt Chefdramaturg hier, und hat mich gefragt, und ich habe erst gedacht, weiß ich nicht, muss ich eine Woche darüber schlafen oder so? Und dann habe ich eine Woche geschlafen. Nein, und dann bin ich zu meinem älteren Bruder gegangen, der gab mir dann einen Vortrag mit, der hat dann da reingeguckt, der ist Arbeitsrechtler, mein älterer Bruder ist Jurist. Der sagte, ja, mach mal. Weil ich habe immer selbstständig gearbeitet, war es nicht gewohnt. Mhm. Plötzlich so als Angestellter irgendwo tätig zu sein. Aber der sagte, mach mal. Und der Mondpalast lässt mir einen Freiraum genug, dass ich auch noch meinen anderen oder auch noch andere Projekte machen kann. Das auch gut so. Also von daher komme ich klar.
Was machst du sonst noch? Außer den Unwilligen?
Außer den Unwilligen bin ich noch am Theaterpädagogischen Zentrum in Essen. TPZ Ruhr heißt das. Und bilde da Theaterpädagogen mit aus. Mach mit denen Actors-Training, Bühnenkampf, begleite die bei ihrem Inszenierungsprojekt, also ihr Abschlussprojekt in der Grundbildung und solche Sachen.
Also du als jemand, der zu alt warst für die Schauspielschule, bringst jetzt Theaterpädagogen.
Ja.
Das Leben ist ironisch.
Oder? Manchmal sogar Schauspielern übrigens. Die kommen dann tatsächlich dahin und wollen eben, weil sie als Schauspieler... Man ist ja auch ein hartes Brot, heute als Schauspieler zu arbeiten. Die meisten Leute denken, wow, guck mal, die sind doch dauernd im Fernsehen. Ja, das sind dann so die 5%, die im Fernsehen sind. Und der Rest krückt da so vor sich hin. Und die müssen dann oft halt noch irgendwas machen. Und dann gibt es dann tatsächlich auch welche, die dann sagen, ja, ich möchte mich dann theaterpädagogisch nochmal fortbilden, um dann mit anderen Leuten zu arbeiten.
Mhm.
In sozialen Projekten, was weiß ich, was, Kirchengemeinden, Schulen, was das auch immer so gibt. Ja.
Was haben Mondpalast und Thea Lotzi gemeinsam?
Schauspieler. Ja. Es gibt Tierschauspieler, es gibt Tarschauspieler.
Teilweise auch dieselben, ne?
Teilweise auch dieselben.
Jetzt hat der Hund geredet, das ist so unheimlich.
Ja, das ist. Aber Yuga kann das, die spielt auch Schach.
Der Hammer.
Ja, die spielt auch Schach. Aber jetzt überlegt sie gerade, was sie als nächstes sagen soll.
Ja.
Boah, das ist schwierig. Also ein ganz klein bisschen, so eine ganz kleine Spur von Anarchie gibt es auch hier, weil wir als Schauspielerensemble uns relativ selbstständig managen.
Mhm.
Wir haben hier nicht wirklich jemanden, der uns so direkt vorsteht. Wir haben natürlich einen Chef, der, was weiß ich, irgendwie sagen kann, ja, das Stück wird jetzt gemacht oder so, aber wir managen ganz viel selber. Also wenn jemand krank ist, sorgen wir für Ersatz. Wenn jemand mal irgendwie in Urlaub fahren will, sorgen wir dafür, dass dann jemand einspringt oder wie auch immer. In 3 Jahren bin ich nach Neuseeland, scheißegal, da bin ich hier einen Monat nicht.
Mhm.
Und dann wird das Ensemble das lösen und dann für die Zeit irgendwie einen Ersatz für mich finden.
Mhm.
Auch die Betriebsleitung, die gucken dann auch ein bisschen danach, dass sie dann Stücke ins Programm nehmen, wo meine Rolle dann eben nicht so eine wichtige ist oder wie auch immer. Ne?
Mhm.
Soweit.
Und die Unterschiede sind?
Die Unterschiede
sind... Ist es etwas strukturierter dann?
Oder? Hier ist es strukturierter, aber im Thea Lotzi ist es... Wie soll ich das sagen? Manchmal auf eine gewisse Art wärmer. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie, ich will da jetzt nichts groß bewerten oder so. Aber ich merke natürlich dadurch, dass ich da natürlich machen kann, wirklich, was ich möchte. Mit Leuten, die das auch möchten, so fühlt man sich natürlich, ja, das fühlt sich wärmer an. Hier muss ich Dinge machen. Mache ich gerne. Ich bin gerne hier auf der Bühne. Ich spiele meine Rollen gerne. Überhaupt keine Frage. Ich bin froh, dass ich fest angestellt bin und ein monatliches Auskommen habe. Das ist alles super und nicht zu unterschätzen. Schon gar nicht als Familienvater. Auch wenn die Kinder volljährig sind, ist es immer gut. wenn man so ein bisschen denen auch mal unter die Arme greifen kann, in welcher Beziehung auch immer. Und dafür ist es ganz gut, wenn man so in so einer Struktur steckt wie hier, finde ich. Ja.
Was glaubst du, wie es mit dem Thea Lotzi weitergeht? Letztes Jahr war, ich glaube, 35-jähriger Geburtstag. Jubiläum kann man ja nicht sagen, das sind dann ja nur bestimmte.
Ja.
35.
Also, ich merke, dass... Also das, was ich jetzt mitkriege, ich muss ja sagen, ich bin halt auch nicht mehr so eng drin jetzt, wie ich das früher mal war. Ich war auch mal Vorstand. Schon eine Weile her. Ich merke, was ich ganz gut finde, ist zum Beispiel jemand wie der Rico, der jung ist, aber auch im Vorstand ist. Das ist toll, das ist immer gut für ein Haus, wenn auch junge Leute nachkommen und einfach auch nochmal einen neuen Wind reinbringen, neue Ideen reinbringen. Das finde ich ganz gut. Also ich glaube, wenn das so bleibt, dann bleibt auch das Thea Lotzi gut. Das wird irgendwie sich immer verändern, natürlich, mit den Menschen, die sich verändern, mit den neuen Menschen, die kommen. Aber zu wünschen wäre es, wenn dieser Ort erhalten bliebe und wenn möglichst viel kreatives Potenzial da rauskommt, finde ich. Fände ich ganz toll. Ich wünsche dem Thea Lotzi nochmal 35 Jahre mindestens.
Gibt es irgendwas, was du nochmal machen möchtest, inszenatorisch oder als Schauspieler, wo du sagst, das trage ich jetzt mit mir rum, allmählich komme ich in das richtige Alter oder ich mache es jetzt noch, solange ich noch kann? Oder?
Also eins mache ich jetzt gerade, also den Sommernachtstraum unter Tage, den trage ich schon lange mit mir rum. Da freue ich mich richtig drauf. Es kann sein, dass wir sogar ausnahmsweise die Premiere gar nicht im Thea Lotzi machen. Das ist auch, der hängt auch damit zusammen, dass auch natürlich andere Gruppen ihre Premieren haben oder ihre Vorstellungstermine haben. Dass wir vielleicht ausnahmsweise mal unter Tage unsere Premiere machen. Ich habe da Connections. Das ist natürlich ganz geil, wenn das klappt, dass wir in einem alten Stollen aufführen können. Später aber dann natürlich auch damit ins Thea Lotzi gehen. Vielleicht aber auch nicht. Das steht alles noch nicht so fest. Aber das ist eine Sache, die wollte ich immer schon machen. Die mache ich jetzt. Was ich auch immer mal machen wollte, ist von Nabokov Der Pol. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es ist eigentlich nur ein Stück Fragment.
Mhm.
Alle kennen Lolita von dem, aber niemand kennt dieses Stück. Das finde ich super spannend. handelt von den letzten Tagen der Scott-Expedition zum Südpol. Die sind ja leider nur die zweiten gewesen, weil an und zuvor denen da war. Ein Vier-Personen-Stück, Vier-Männer-Stück, die die letzten Stunden in ihrem Zelt da verbringen, wo sie alle sterben. Ihr frieren da.
Also eine Komödie.
Ja, total lustig. Total lustig. Das trage ich immer noch mit mir rum. Das würde ich gerne mal, fände ich toll, das auch vielleicht eine ganz spannende Art zu inszenieren, vielleicht auch in einer großen Halle oder so. Toll wäre dazu, es gibt eine Messe von Bruckner, die sich da super eignet, um die da zu unterlegen. Und die ist aber für ein Doppelorchester. Das muss ich halt noch besorgen. Das ist jetzt nicht der größte Aufwand, aber 140 Musiker muss man halt erstmal haben.
Ja.
Videoprojektion würde ich auch gerne dazu machen. Ich würde die Halle schön gerne runtergekühlt haben, damit die Leute auch ein bisschen frieren, die sich das angucken.
Ja.
Das fände ich toll, ist, aber ich spinne auch gerne rum. Ne? Und ich finde sowas dann immer ganz spannend, wenn man sowas auch nicht vergisst. Und irgendwann, wer weiß, was sich ergibt, weiß man nie. Jetzt ergibt sich plötzlich vielleicht was, ein Stück unter Tage zu spielen. Hätte ich auch nicht dran gedacht, als ich die ersten Gedanken dazu hatte. Ne? Und wenn das klappt, wie gesagt, noch mit vielen Fragezeichen, wäre es geil. Jetzt macht er noch ein Foto von mir. Wo wird das denn eigentlich gesendet, sagen Sie mal? Ja, ich habe gerade geblinzelt.
Das wird gesendet. Also gesendet wird es gar nicht.
Oder reingestellt.
Also gesendet wird es auf dem Wiedergabegerät der Wahl.
Ah, ja,
also. Lädt das Ganze als MP3 runter von www.tlc.de.
Ach, cool. Siehste, dann macht er was mit mir und ich weiß das noch gar nicht.
Tja, wenn es soweit ist, dann ist ja alles klar. Super. Eine Frage noch, wer ist dein Lieblingskomponist?
Mein Lieblingskomponist?
Ja.
Ja, keine Frage, Bach.
Bach.
Obwohl ich jetzt gerade Bruckner gesagt habe für das Stück, aber der, ne, also Bach ist mein absoluter.
Kannst du diesen Satz von Douglas Adams, wenn man Bach hört, erfährt man darüber, wie es ist, als Mensch am Leben zu sein. Wenn man Beethoven hört, erfährt man viel darüber, wie es ist, Beethoven zu sein.
Ja, absolut. Nee, Bach ist großartig, ist einer der Besten.
Und Stones oder Beatles?
Kann ich nie entscheiden, finde ich beide super.
Alles klar. Hast du noch ein Schlusswort?
Schlusswort ist, Leute, bleibt kreativ.
Sehr schön.
Super, oder?
Fantastisch. Tschüss.
Tschüss.
Und vielen Dank, Ecki.
Ja, gerne.